Was passiert, wenn der Gründer von Statista ein neues SaaS-Produkt baut? In dieser Folge von Artist on Air spreche ich mit Friedrich Schwand, Gründer und CEO von ECDB. Friedrich erklärt, warum datengetriebene SaaS-Produkte völlig anders skaliert werden müssen, welche Lernen er aus dem Aufbau von Statista gezogen hat und warum sich Go-to-Market heute viel, viel stärker über Relevanz und Fokus definiert und doch etwas anders funktioniert als bei Statista damals. Wir reden über die richtige Produktarchitektur, über Pricing-Strategien im Jahre 2025 und die Kunst, im zweiten Gründerleben wieder vollkommen von Null zu starten. Bleibt dran, diese Folge steckt voller Insights, wie man SaaS-Modelle auf Datenbasis kapitaleffizient skaliert. Daher viel Spaß mit Friedrich Schwand und mit mir, Julius Göllner. Auf geht's.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo alle zusammen und guten Morgen, Friedrich. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du es geschafft hast. Ich glaube, das Wetter bei euch in Hamburg ist ähnlich grau und regnerisch wie hier in Berlin, aber das wird der Stimmung in diesem Gespräch keine Abrede tun. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch und ja, wenn es in Hamburg keinen Sturm gibt, wo soll es ihn dann geben?
Wo soll es ihn sonst geben? Ne? Ich hoffe zumindest keine Sturmfluten. Das wäre ja schon mal im Sinne aller. Friedrich, ich glaube, du bist jemand, der im Software-Ökosystem mittlerweile zwei super spannende Marken aufgebaut hat. Aktuell als CEO von ECDB unterwegs. Das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Deswegen lass uns doch einmal kurz erstmal alle abholen und sagen, was macht ihr eigentlich bei ECDB?
Ja, sehr gerne. Erstmal zum Namen. Du hast vollkommen recht. Das sind vier Buchstaben. Vier Buchstaben sagen am Anfang erstmal gar nichts. Das ist vielleicht zur Erläuterung ein Kürzel für E-Commerce DB oder DB. Und ich bin mag sehr gerne Filme und bin inspiriert worden von, es gibt eine Marke, die heißt Internet Movie Database. Kennt kein Mensch, aber IMDB kennt jeder. Ja. Und wir haben das Gleiche vor, sozusagen vier Buchstaben und die jetzt zu füllen. Und wir wollten uns vom E-Commerce, sagen wir mal, nicht zu sehr prägen lassen, weil wir irgendwann mal sicherlich auch außerhalb des E-Commerce-Bereichs unterwegs sind. Jetzt haben wir den Namen erklärt. Jetzt ist viel spannender, was machen wir? Wir sind eine Datenplattform. Klammer auf, ich habe ja eine Statista-Vergangenheit. Daten liegen so ein bisschen in meinem Blut. Und bei uns findest du die Umsätze und Daten zu allen E-Commerce-Retailern und zu allen dazugehörigen Märkten/Ländern. Heißt konkret, es gibt irgendwie 50, 60.000 relevante Retailer und dann kannst du gucken, Zalando.de oder Pinkmilk.de macht so und so viel Umsatz pro Monat, so und so viel, so groß der Warenkorb, so groß die Abbrecherquote, so groß ist die Return-Rate und so weiter und so weiter und so weiter.
Da würde ich ja jetzt erstmal sagen, unmöglich, Friedrich. Ja, ich war selber beim E-Commerce, die bestgeschützten Geheimnisse des Retails, Retourenquoten und Umsätze. Wie macht ihr das?
Genau. Du merkst, als erstes würdest du oder solltest du sagen, wie grandios ist das?
Ja, absolut.
Und nachdem du das gesagt hast, wäre dann die zweite Sache, aber wie macht ihr das? Fangen wir an. Jetzt, es wird mehrere Antworten geben. Erstmal, warum wir etwas weiterblickend, wir haben uns gesagt, das Transaktionsgeschäftsmodell bestimmt im Grunde das gesamte Internet. Werbung gibt's noch ein bisschen, aber im Grunde, da ist das entscheidend. Und eigentlich ist es total faszinierend, wie wenig wir insbesondere von den nicht börsengelisteten Unternehmen wissen. Ja, dann veröffentlicht irgendwann mal ein Gründer etwas, aber eigentlich gibt es eine hohe Intransparenz. Jetzt haben wir aber alle gelernt, Internet ist irgendwie wichtig, komisch und trotzdem wissen wir. Und den, sagen wir mal, den einen, finde ich, originellen Gedanken hatten, den wir haben, aber es gibt ja sehr viel Zahlungsverkehr, Transaktionsdaten, sprich Kreditkartendaten, andere Daten. Und das ist gar nicht so bekannt, aber diese Daten kannst du anonymisiert kaufen. Ja, und zwar, man kann es sozusagen als, jede Transaktion ist eine Zeile, da steht drin, wo wurde was gekauft, zu welchem Zeitpunkt, wie hoch ist der Betrag, der bezahlt wurde, wurde es zurückgeschickt oder nicht.
Okay, das heißt keine personenbezogenen Daten, aber transaktionsbezogene Daten kann man sich einkaufen.
Und die kaufst du von Kreditkartenfirmen, von Banken und anderen. Das Ganze, das gibt es schon relativ lange, wie immer USA viel weiter voran, Europa kommt so ein bisschen hinterher. Und es gibt einen sogenannten Open Banking Act, klingt komplizierter als es ist. Das soll ermöglichen, dass Kunden leichter von einer Bank zu einer anderen wechseln und die Banken damit erlauben, die Daten mitzunehmen.
Ja.
Und in diesem Zuge ist es auch möglich, sozusagen diese Daten sozusagen sehr aggregiert und sehr anonymisiert mitzunutzen.
Mhm.
Das vereinfacht. So, also wenn man dann reingeht und es kaufen will, wird es unendlich kompliziert. Man kann sich vorstellen, wenn man sowas von Mastercard und dergleichen kauft, das sind sehr, sehr lange Verträge. Aber wie gesagt, das ist sozusagen die Goldgrube.
Mhm.
Die, jetzt ist das Öl, ist da, aber man muss es sehr lange waschen, reinigen und dergleichen. Das sind total verschmutzte Daten. Also sehr, sehr viele, aber sehr verschmutzte. Und das ist im Grunde das, was wir machen. Das sozusagen zuzuordnen, dann den einzelnen Firmen, dann musst du immer ein bisschen gewichten, weil einige Zahlungsmittel stärker sind als andere, um dann solche, es bleiben Schätzungen, aufzubauen. Und das machen wir weltweit. Wie immer ist, weil das Google, Amazon und so weiter Ökosystem dominant ist in Nordamerika und Europa, ist es leichter in diesen Ländern. Wenn du so zu Asien gehst mit WeChat und anderen Funktionen, wird es ein Tick komplizierter. Aber wir schätzen es für alle Unternehmen und alle Marktplätze.
Jetzt würde ich sagen, okay, das ist super, super spannend und eine sehr interessante Herangehensweise, wie ihr zu diesen Daten kommt. Wer kauft denn dann von euch diese Daten? Ich kann mir natürlich vorstellen, Wettbewerber der jeweiligen Retailer, vielleicht auch Investoren, die Kursschätzungen machen wollen per se. Wer sind eure klassischen Kern-ICPs?
Genau. Die Kern-ICPs sind, genau wie du sagst, sind zum einen Manufacturer-Brands, Rittersport und zum anderen Retailer. Mhm. Warum? Die einen, um sowohl um den klassischen Wettbewerbsbenchmark zu machen, als auch um Entscheidungen zu treffen, in welche Länder möchte ich hineingehen, wie Wettbewerbsintensität ist das, wie groß ist da mein Markt. Für die Brands ist interessant zu sehen, mit wem will ich zusammenarbeiten, was sind die Hauptvertriebskanäle, die ich habe, wie stark wächst der Markt. Das ist sozusagen, dann hast du drumherum die klassischen Berater und Agenturen, die sozusagen den Brands und Retailern helfen. Und dann sehr viele Logistiker, mhm, die sozusagen das, also sozusagen so das Ökosystem da drum. Das würde ich sagen, ist der Kern-ICP. Da kommen wir auf 50.000 bis 60.000 Kunden und hatten gesagt, ach, das ist schon okay.
Ja.
Und dann gibt es zusätzlich Finanzinvestoren, Tech-Firmen, die man, würde ich sagen, nehmen wir am Rande mit, aber ist nicht unser Hauptfokus.
Jetzt habt ihr ein sehr datengetriebenes Geschäftsmodell, finde ich. Und du hast es schon erwähnt, du hast vorher sehr, sehr erfolgreich Statista aufgebaut, gegründet und warst da lange tätig. Da ist natürlich eine Parallele sehr klar offensichtlich erkennbar, ja? das Datenplay. Welche weiteren Parallelen gibt es denn zwischen den zwei Geschäftsmodellen und was konntest du vielleicht von deinen Erfahrungen von Statista jetzt schon mit rübernehmen in die neue Gründung?
Also die, genau, ich habe eine Vorgeschichte, genau wie gesagt, das hatte 17 Jahre Statista. ich glaube, was ähnlich ist, es hat ein Abo-Modell, weil ich liebe Abos.
Wir alle hier, ja, korrekt.
Das hat irgendwas augenscheinlich mit Daten zu tun. Es ist höchst international. Es ist, genau, das ist ähnlich. Was ist anders? Ich würde, Statista ist eine Massen, also B2B, aber eine Massenanwendung.
Ja.
Ja, im Kern. Im Grunde konntest du für jeden Menschen sagen, hatte da irgendeinen Fall. Und sicherlich ist das hier schon eher ein Spezialisten-Case. Das zweite ist, wir haben jetzt sehr eigene Daten. Also die, mhm, wir besitzen, die wir erzeugen. Da gibt es ganz viele Input-Daten, was sind unsere eigenen. Und Statista war am Anfang nur eine Aggregation, zum Schluss eine Mischung. Wir hatten schon eigene Daten. Aber ich würde mal sagen, die Aggregation stand im Vordergrund. Und wir haben jetzt Monatsdaten und werden irgendwann mal Wochendaten haben. Und Statista ist doch sehr geprägt von Jahresdaten. Und vielleicht die, warum... Also das eine ist, aus Kundennachfrage ist es natürlich so, du willst möglichst genau haben. Aber ich glaube, oder so hatten wir es uns jedenfalls angeguckt, in einem KI-Umfeld ist es, glaube ich, besser, deine eigenen Daten zu haben, als zu aggregieren. Und ich glaube, je aktueller und häufiger sie sich aktualisieren, desto schwieriger ist für eine KI sozusagen an diese Daten ranzukommen.
Ja.
Das meine ich, selbst wenn du sozusagen alle möglichen Regeln triffst, irgendjemand liegt dann doch mal deine Daten und es geht sozusagen ins Nirvana und das kann ja keiner nachvollziehen. Das heißt, wenn ich es immer aktualisiere, ähnlich wie Börsenkurse, dann ist selbst wenn es so ein Loch mal gibt, hast du immer noch sozusagen die Kontrolle darüber. Das ist sozusagen die Inspiration dahinter, warum eigene Daten als großer Unterschied und sozusagen möglichst aktuell.
Ja, ihr Lieben, ihr hört selbst, was man für spannende Modelle auf Daten aufbauen kann. Und Daten spielen auch eine große Rolle bei der Kreditvergabe von unserem Werbepartner Float. Float ist ein Gamechanger bei der Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet, Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert. Das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören, euch verstehen und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen. Wenn ihr also auf der Suche nach dem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, dann trefft ihr Jannis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen oder schreibt Jannis einfach eine E-Mail an Jannis mit Doppel-N at gofloat, ja genau, ein Wort, .io. Besucht auch gerne mal gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen und vollständig zu verstehen. Hier geht's weiter mit dem Podcast. Du baust ja quasi sehr starke Defensibility auf durch eine höhere Frequenz an Updates. Jetzt merkt man dir ja die Passion für Daten regelrecht an, Friedrich. Und ich kenne gar nicht so viele, die diese Passion teilen. Daher, woher kommt denn diese Passion, dieser Wunsch, sich so intensiv mit Daten zu beschäftigen und auch daraus so spannende Businessmodelle zu bauen?
Halb zog es ihm, halb sank er nieder. Also das eine ist, ich hatte in Berlin studiert, hatte relativ wenig Geld und endete damit, Statistikunterricht an der Uni zu geben. Also wie das so ist, irgendwann, das ist ja nie geplant, sondern du hast dann plötzlich Statistiktutor, sagt kein Mensch, wer plant sowas. Und habe sozusagen da mich mit dem Studium finanziert und dann war sozusagen Statistik, fand, es klang irgendwie, war gar nicht mal so schlimm, wie es sich anhört. Und nachher war ich eine längere Zeit Berater, wo du ja auch die ganze Zeit mit Daten arbeitest. Und dann standen wir irgendwann mal einem Moment, wo wir, also erst Berater relativ lange bei BCG, dann haben wir uns selbstständig gemacht. So viel Mut trauten wir uns zu, aber das Geschäftsmodell war das gleiche. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal was Richtiges. Und das Interessante ist, dann schreibst du selber auf, was kannst du eigentlich? Und ich finde schon, dass man immer was machen soll, was man kann und wo man Grundverständnis hat. Weißt du, wo du nicht nachdenken musst, wie denkt der Kunde, sondern ich weiß das einfach. Mhm. Ich finde zumindest, deswegen bewundere ich About You, wo der Tarek sagt ja immer wieder, Fashion ist nicht seine Kerninspiration. Aber zurück, und wir haben festgestellt, das, was wir konnten, ist, wir haben blindes Verständnis, welche Daten suchen Unternehmen, welche Daten sind wichtig, wie erzeugt man Daten. Und umgekehrt, was ich mag, ist, ich bin bei allen Gründungen dann doch relativ risikoavers. Und im E-Commerce weiß ich ja selber, wenn, boah, dann hast du da dein riesen Warenlager und dann liegt das da und dann kauft plötzlich keiner und findet Corona statt und dann ist gerade mal Fahrräder angesagt, dann sind sie wieder nichts angesagt. Da kann ja kein Mensch schlafen. Dagegen so ein schöner Datenpunkt, finde ich, der verdirbt auch nie und der hat doch was Nettes. Insofern, genau, aber du merkst, viel Zufall und je mehr man sich selber mit Daten beschäftigt und je mehr Leute eintauchen, desto mehr ganz unterschiedliche Typen die sind, gibt es doch eigentlich immer wieder eine positive Faszinierung dafür.
Was ihr neben Daten auch sehr gut könnt, ist Markenbildung, Friedrich. Ich glaube, mit Statista habt ihr da in einem augenscheinlich von außen ja doch vielleicht als trocken bezeichneten Gebiet es geschafft, glaube ich, die Marke schlechthin zu bauen mit einer Bekanntheit, ich habe sie nicht im Kopf, aber ich würde vermuten, in Deutschland, wie du sagtest, sehr, sehr hoch, da nahezu jeder Endkonsument auch einen Use Case hat. Und ich weiß von dir, dass auch jetzt beim neuen Thema bei ECDB Marke für euch sehr wichtig ist. Und das ist, sage ich mal, für ein Softwareunternehmen in der frühen Phase jetzt sicherlich nicht oder in vielen Fällen nicht das erste Thema, über das man nachdenkt. Vielleicht kannst du uns mal teilhaben lassen, wie du über Marke grundsätzlich nachdenkst und warum du das für wichtig erachtest.
Ja. Also fangen wir an. Ich komme auch nicht, ich bin vieles, aber habe mit Marketing gar nichts zu tun. Vielleicht, man darf mal eine Seitenanekdote, als wir Statista gegründet haben, meinten wir noch revolutionär zu sein und haben gesagt, erstens, es gibt keine Personalabteilung und zweitens, es gibt kein Marketing, weil wir in unserem jugendlichen Leichtsinn sagten, boah, alles nur Verschwendung, was soll das Ganze? Das ist natürlich total zugespitzt, aber nochmal, Marke, darüber hatte ich nicht nachgedacht. Und warum ist das aber falsch? Und ich komme gleich dazu, warum Statista dir Markenaufbau war, teilweise zufällig. Aber wenn du den klassischen Funnel durchgehst und dir anguckst sozusagen von Traffic, Prospects zu Opportunities und dann Abschlüssen. Und wir messen das sehr, sehr genau. Und jedem sozusagen, wenn ich was mitgeben kann, jedem, gerade jetzt, wo sich Google verändert, finde ich, muss man den Funnel noch stärker unter Kontrolle haben, weil das ist sozusagen deine Absicherung gegen all diese Unsicherheiten, die passieren. Und ich merke, dass sowohl ganz vorne als auch ganz hinten es so ist, dass deine CR4, über wenn die Marke bekannt ist, wesentlich höher geht. Also was sind der Einflussfaktor zu CR4 oder CR1? Marke, Marke, Marke. Ja, und ganz viele andere Sachen machen, aber das ist immer viel zu komplex für Kunden sozusagen, das wirklich einzuschätzen. Und die Marke ist im Grunde das, was ihn treibt, zu sagen, wird schon passen, mach es.
Deswegen vielleicht, sag du. Ja, vielleicht nicht jedem sofort verständlich, der zuhört, wenn ihr über CR1 und CR4 sprecht, was steht bei euch definitorisch dahinter?
Funnel Conversion. Also habe ich auch erst gelernt, die Conversion Rate natürlich und sozusagen die, sagen wir mal, wichtigste ist von Opportunität zu Order.
Ja.
Wenn du das Verhältnis machst und wenn du eine ordentliche SaaS-Firma hast, die ein bisschen etabliert ist, bist du dabei 25%. Und einer der, wenn du, und dann untersuchst du natürlich in der Frühphase immer, warum bin ich noch da drunter? Da gibt es verschiedenste Gründe, aber die Marke ist meiner Ansicht nach einer der stärksten Faktoren. Deswegen ist es sozusagen, Marke ist sonst abstrakt. Eine CR4 ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Ja. Und das ist sozusagen, worüber man nachdenken muss. Und die CR1 ist klassischerweise von Traffic zu Prospect zu gehen.
Ja. Ich glaube, es ist wichtig, das einmal zu erwähnen, damit es irgendwie definitorisch Klarheit gibt, weil es wahrscheinlich nicht jedem sofort im Griff ist. Also super spannender Gedanke, und ich kann das nur unterschreiben. Jetzt ist natürlich der Aufbau von einer Marke nicht ganz einfach. Ich glaube, die Bedeutung gehe ich vollkommen mit. Das heißt, mich würde natürlich super interessieren, wie macht ihr das, Redi? Wie habt ihr es vielleicht damals gemacht und wie macht ihr es heute?
Genau, und deswegen nochmal zurück. Statista, Massenmarkt. Deswegen ist der Ansatz, glaube ich, beim Massenmarkt ein anderer als beim Spezialmarkt. Bei Statista. Und ein paar Sachen hatten wir uns auch überlegt. Vieles war, ehrlich gesagt, durch Zufall. Fangen wir mit dem Einfachsten an. Google. Wir hatten schon erkannt, so intelligent waren wir, dass Traffic uns hilft. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen etwas bauen, um möglichst viel Google-Traffic zu bekommen. Ja. Da haben wir folgende Dinge gemacht. Das eine, wir hatten halt eine offene Datenbank, die in der Zeit kaum jemand hatte. Also die klassischen Nielsen und alle anderen, Kanter, wie sie heißen, Euromonitor, Google böse. Wir machen eine Mauer um unsere Datenbank, die können wenig sehen. Das haben wir geöffnet. Wir haben das immer gemacht, um Leads zu erzeugen, aber Google ist natürlich gleichzeitig einer der stärksten Marketinginstrumente. Einfach dadurch, dass du immer oben erscheinst, wird deine Marke relevant. Und wie jeder weiß, zwischendurch hatten wir wirklich 40, 50 Millionen Visits im Monat. Also wirklich unglaublich. Krass.
Und vielleicht eine Frage da hier noch anschließend, Herr Friedrich, oder zwischendurch. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht alle Daten rausgestellt, sonst wäre das Geschäftsmodell dahin, sondern ihr habt irgendwo ja eine Paywall eingezogen. Das heißt, ihr habt immer Segmente von Daten herausgezogen, habt sozusagen angeteasert, dass ihr Daten habt, aber die Gesamtergebnisse verschwiegen, oder wie habt ihr es strukturiert, Monetarisierung komplett zu gefährden?
Genau, also wir haben natürlich Varianten unterschiedlichster Art ausprobiert. Ja. Eine davon war, dass wir sozusagen die ersten zwei Klicks waren frei und deswegen waren durchaus sehr, sehr viele Daten möglich zu bekommen und einige meinten dann auch Cookies zu löschen, um nochmal ein paar mehr zu haben, aber das waren, sagen wir mal so, in den Anfangszeiten, nachher wurde es komplexer, die Idee, dass schon alles frei war, aber immer nur die ersten zwei und dann kam die Paywall.
Usage-basiert quasi, heute wahrscheinlich ein bisschen gefährlich mit den Crawlern und
Und gucken, ja, würde man ganz vieles ganz anders machen.
Die guten, ja, aber damals, sind. Ja, okay, verstanden.
Das war eins. Das zweite, wir hatten entdeckt, dass Internetmedienunternehmen nicht ausreichend Leute in ihrer Infografikabteilung hatten und nicht Designer. Sondern die waren alle aufgebaut, hatten ein paar Redakteure, aber bis auf die ganz Großen hatten nicht genügend und haben gesagt, warum produzieren wir nicht Infografiken für all die unterschiedlichen Medienunternehmen, immer aktuell zu einem bestimmten Thema und verschenken die? Und das Einzige, was sie machen müssen, ist, einen Link uns zurückzugeben. Und da würde man sagen, naja, ganz nett. Daraus ist eine Abteilung geworden, die zwischendurch 30 Leute hatte, die nichts anderes weltweit gemacht haben, als nur Infografiken überall erstellt. Und ich finde, das ist grandios gelungen. Also wenn du siehst, diese Art von Infografiken, die wir machen, hat immer einen Stil, die Leute sofort weitererkennen. Und wieder, das war natürlich co-gebrandet. Also manchmal war es nur Statista, manchmal war es Statista und Time, Statista und wen auch immer. Und hat uns, Deutschland ist einfach, aber gerade sowas in USA zur Kenntnis genommen zu werden, da hat es sehr geholfen, weil die Redakteure mussten halt schnell was schreiben, immer raus. Wir waren da mit den Infografiken und es wurde sofort genutzt. Das war ein zweiter großer Hebel. Das haben wir dann auch umgesetzt und nachher, als Social Media aufkam und Instagram, haben wir gesagt, hey, machen wir unseren eigenen Kanal und veröffentlichen einfach die gleichen Infografiken, das auch hervorragend funktioniert.
Dann war das nächste. Super, also
aber super, das war
super smart, finde ich, extrem cooler Hack, ehrlich gesagt. Wie seid ihr, also einfach aus unternehmerischer Neugierde, wie seid ihr sozusagen darauf gekommen, dass auf der Verlagsseite sozusagen da einfach die Ressourcen und die Kapazitäten fehlen?
Der Klassiker ist ja immer Zufall. Ich war vorher Berater und halt auch im Medienumfeld. Also ja. ich hatte mal so ein bisschen Online-Redaktionen mit umgebaut und dergleichen und daraus gelernt. Wobei ich glaube, unsere Stärke war, wir haben ganz viel ausprobiert, manchmal auch chaotisch und immer, aber wenn wir was sahen, was funktionierte, dann haben wir sehr stark skaliert. Also das heißt sozusagen, ich würde nicht sagen, wir sind besonders, hatten vorher einen Masterplan, sondern viel eher, probier ganz viel und sieh, ah, das geht und zieh es jetzt hoch. Dann war das dritte, das war faszinierend, auch das war ehrlich gesagt halb Zufall. Wir haben gesagt, also Statista ist sehr sales getrieben. Ja. Warum? Wir hatten sehr wenig Funding und dann bist du nahezu automatisch selbst getan. Also wir verkaufen an alles. Und gesagt, Mensch, Universitäten ist eigentlich ein guter Kunde. Klammer auf, insbesondere am Anfang, weil der Entscheider und der Nutzer auseinanderliegen. Warum ist das hilfreich? Wenn dein Produkt perfekt ist, dann dürfen sie zusammenliegen. Wenn es in der Aufbauphase ist, hat es auch Vorteile, wenn Entscheider und Nutzer auseinanderliegen. Jedenfalls, wir haben dann sehr günstig an Bibliotheken sozusagen Campus-Lizenzen verkauft.
Die haben Lizenzen bekommen, damit die auf eure Daten, die Studenten damit dort auf eure Daten zugreifen können.
Jetzt okay. Sagen, boah, was ist daran originell? Naja, wir sind momentan bei, ich würde sagen, im weitesten Umfeld weltweit 60% aller Universitäten haben eine Campus-Lizenz.
Ach, stark.
Warum ist das interessant? Und wir sind unter diesen Lizenzen mit die meistgenutzte. Warum ist das spannend? Ja, weil die Leute irgendwann ja mal fertig werden mit ihrem Studium, das dann gewohnt sind von dir und gehen raus. War das jetzt völlig durchdacht? Boah, ich weiß es nicht. Aber was es wie immer war, ist, ey, das funktioniert, oh, das geht. Andere machen es nicht in dieser Form, insbesondere weil die klassischen wieder sehr schützend für ihren Daten waren und haben gesagt, oh, die Studenten dürfen nicht auf alles zugreifen. Und das wiederum hatte zwei Vorteile. Einmal, im Grunde war es so ein bisschen wie Apple, hatte mal so eine Strategie, günstig die Apple-Computer an die Unis verkaufen, damit die Leute es nachher nutzen. Und das Zweite, und das war nun wirklich Zufall, wir haben von jeder Universität Backlinks bekommen. Mhm. Und das wissen die Leute nicht. Google, insbesondere in der damaligen Zeit, war zutiefst akademisch. Das heißt, wenn du von Harvard, Yale, Oxford, Cambridge einen Backlink bekamst, dann warst du eine Authority. Das war wirklich nicht so durchdacht, aber plötzlich wurden wir eine Authority, also so ein Ranking, was sind die größten Authorities im Internet. Und wir wurden in Deutschland vorm Spiegel und anderen waren die Authority. Also unglaublich. Und das lag natürlich an diesen weltweiten Backlinks. Und ich würde sagen, das hat ebenfalls sehr geholfen, sozusagen die Marke von Statista bekannt zu machen. Und der letzte Teil, Statista wurde irgendwann mal von Ströer gekauft. Mhm. Und Ströer macht Outdoor-Werbung. Und Outdoor-Werbung haben sie gesagt, Mensch, wir dürfen nicht nur Werbung machen, zwischendurch muss immer Content. Na, ist ja klar, damit die Leute auch hingucken und nicht eine Werbung. Und dann haben wir gesagt, boah, dann stellen wir euch doch spannende Zahlen so zur Region zur Verfügung. Mhm. Und das hat in Deutschland natürlich wahnsinnig geholfen. Ja. Sodass wir dort im Wesentlichen überall immer auftauchen.
Jetzt
Marke Statista.
Ja, genau. Vielleicht noch eine Zwischenfrage dazu, weil natürlich sozusagen gerade das universitäre Play, sicherlich ist da auch ökonomischer Wert in den Lizenzen, die die Universitäten selber kaufen, Friedrich, aber natürlich, wie du meintest, die werden irgendwann alle auch mal vielleicht rausgehen und selber in Anstellung, Business gehen und das kaufen. Setzt ja voraus, dass man gewisse langfristige einen langfristigen Horizont, eine langfristige Perspektive hat, was wahrscheinlich mit jetzt irgendwie Hypergrowth, VC-Kapital zu schwierigen Diskussionen führen würde. Wie wart ihr damals finanziert und wie seid ihr auch heute bei ECDB finanziert?
Also, wir waren damals, in der gesamten Statista-Zeit gab es ein VC, der mal sehr clever 1 Million rein investiert hat, aber das war's.
Aha, okay.
Und ich würde sagen, dass wir im Positiven wie Negativen waren, die beiden Gründer. Es gibt zwei, Hubert und Friedrich. Hubert arbeitet und Friedrich redet, dass im Wesentlichen wir sehr meinungsstark waren und der VC uns nicht übertrieben stark geführt hat.
Okay.
Und die, ich weiß es lässt sich sagen, aber wir hatten immer eigentlich einen relativ langfristigen Horizont.
Okay, ja.
Genau wie du sagst, ich finde es hilfreich, irgendwie um 30-40% zu wachsen. Man muss nicht immer 100% wachsen, selbst wenn VCs das sagen. Ich verstehe, dass sie sozusagen damit entdecken wollen, wie sie ihr Geld rein investieren. Aber ich glaube, als Unternehmensgründer würde ich eher bei den 30-40, also sehr klar, wenn es umsonst kommt, kommt es umsonst. Aber sozusagen im natürlichen Wachstum finde ich das nicht besser, weil du damit besser alles kontrollieren kannst.
Absolut. Und du hast, glaube ich, so wie ihr es macht, überhaupt die Möglichkeit, ja so langfristige Flywheels aufzubauen, die gerade auf der Long-Term-Perspektive wirklich anfangen zu funktionieren und dann so Stapeleffekte bilden. Wenn du halt nur in 12-18 Monats-Zeiträumen denkst, fallen da bestimmte Plays ja einfach per Definition und Mechanismus einfach komplett weg.
Deswegen, das Zweite ist, ich finde, also ich bewundere Leute, die sehr kurzfristig Unternehmen hochziehen, also genial. Ich gebe zu, das dauert nun mal relativ lange, also gerade so Fundamente zu legen, das Businessmodell fein zu tun. Und deswegen finde ich, für mich sind immer Planungshorizonte eher so 10 Jahre, wo ich sage, jetzt verstehe ich, wie es geht.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen anderes Modell heute bei euch. Ich denke, Universitäten können mit den Produktdaten im E-Commerce in sehr, sehr ausgewählten Use Cases was anfangen, aber wahrscheinlich nicht in der großen Breite, Spezialistendaten. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen bei Verlagshäusern und Medien Infografiken zu E-Commerce und dass das schon vielleicht funktionieren könnte, aber ich vermute, der größte Treiber für Marke heute bei euch ist nämlich an Google und andere LLMs. Also was sind sozusagen die Hebel, die ihr heute nutzt zum Markenaufbau?
Also genau, jetzt sind wir Spezialisten-Case, übrigens zur Finanzierung. Wir waren bis vor kurzem rein gründerfinanziert und haben jetzt, wir nennen Super Angel, mhm, also nicht die klassischen 10.000, 20.000, sondern etwas mehr. Aber wir sind bisher noch nicht sozusagen beim PE-Fonds gelandet, weil wir glauben, da wo wir stehen, wie immer garantiert uns eine gewisse Unabhängigkeit, ist eher mal so zu machen.
Ja.
Jetzt zum Markenaufbau. Der ist... Auch da ist wieder viel Ausprobieren mit dabei. Und ich würde es auch jedem sagen, also nochmal, vielleicht sind Leute sehr erfahren, aber ich würde jedem immer sagen, macht das genauso und checkt einfach, was hilft nicht. Wir haben momentan, sagen wir mal, einen Dreiklang. Davon ist eins wenig überraschend und zwei vielleicht etwas überraschender. Also Nummer eins, genau wie du sagst, natürlich machen wir ganz viel auf LinkedIn. Also gerade was den Markenaufbau anbelangt.
Ja.
In jeglichen, das Übliche von die Infografiken und sie sind spezieller und Newsletter und so weiter. Wir machen weiterhin sehr viel auf Google und wechseln. Es ist wesentlich schwieriger bei Google sozusagen SEO-Traffic zu bekommen und sind sicherlich viel, viel stärker dort unterwegs. mit intelligenter Werbung und gut bezahlt. Fein. Mhm. Überraschend. Haben wir unsere, es viel kontrollierter ist momentan, welche Daten wir rausgeben an die LLMs, um oben zu landen und welche nicht. Mhm. Ja, weil okay. Schon alles, was wir jetzt sozusagen Google oder anderen geben, sagen wir, ist im Kern verloren, so dass das sieht die Welt. Es muss ein bisschen sehen, aber es ist sozusagen im Gegensatz zu den Statista-Zeiten, alles darf ein bisschen gecrawlt werden. Haben wir jetzt unsere Data Sample Pages, wo die Leute draufgehen, aber sozusagen sehr bedacht, was zeigst du und wo ist der Punkt, wo du sagst, ah, jetzt würde ich gerne mehr wissen und dann kommst du an die feste Paywall. Und da dürfen die LLMs natürlich gar nicht sehen.
Und wie funktioniert dieser Prozess, der Datenübergabeprozess an die LLMs aktuell? Ich bin jetzt selber keiner Marketeer. Läuft der über sozusagen Content auf eurer Seite oder gibt es da direkt eine API oder eine Schnittstelle, wo ihr bestimmte Daten übergebt?
Wunderschön, nee. Content auf unserer Seite.
Ja.
Und du siehst förmlich, wie häufig die Bots durchgehen und wer sie dann wie übernimmt.
Okay.
Und da gucken wir genau, und wie viel wird dann übernommen und wo landen wir dann, bei welchen Anfragen und das bieten ja auch die Tools momentan, Sistrix und Co. genau an, um das zu managen.
Jetzt sind das wir ja... Entschuldige, bitte, du zuerst.
Entschuldigung. Das ist im Grunde der... Jetzt kommt es, das ist der weniger originelle Teil. Mhm. Weil ich denke, so wird es jeder machen. Es gibt... Jetzt kommt der Schock an alle Zuhörer. Es gibt draußen eine reale Welt. Man wundert sich immer wieder, aber es gibt sie. Und je mehr du eine Spezialistenbrand bist, desto mehr, finde ich, sollst du überlegen, was kann ich nutzen, um in dieser realen Welt stattzufinden. Und das, was wir neu entdecken, sind Events. Events, Messen, Konferenzen. Warum? Ich fand, nach Corona hat jeder gesagt, eigentlich waren die Tuff verschwunden. Aber es gibt etwas, was wirklich anders war als zu früher. Wenn du heute mal fragst, einen Vertriebler, wie häufig hast du einen Kunden getroffen? Also so früher sind Vertriebler mit Autos in Städte gefahren, haben dort dann 5 Kunden besucht, sind woanders hingegangen. Das findet nahezu gar nicht mehr statt, sondern alles ist auf Teams, hat seine Vorteile und man spart, aber natürlich sozusagen ein emotionaler Kundenaufbau findet gar nicht statt. Und ich glaube, das heißt für alle B2B-Marken, dass sie auf diese Events, Konferenzen und dergleichen müssen, weil da ist, wo man reale Menschen trifft. Und das machen wir sehr stark. Mhm. Und dann ist die nächste Frage, machst du das mit Ständen oder mit Content? Wir haben Glück, weil wir, das hängt ja immer davon ab, wenn du sozusagen keinen Content hast, der interessant ist, dann glaube ich, ist der Stand oder andere Ideen notwendig. Wir machen halt so, dass wir versuchen, auf jeder dieser Konferenzen sehr viele Vorträge zu halten und darüber die Leute ranzukommen. Und das aber weltweit. Also es gibt irgendwie 10 bis 20 relevante E-Commerce-Konferenzen, wo wir dann sozusagen tingeln. Und durchaus nicht nur ich, sondern auch die Vertriebler und mit dabei sind. Und ich halte das für einen Markenaufbau. Die Leute sehen es und sehen es wieder wirklich für entscheidend.
Wenn ich jetzt vielleicht eine Firma bin, die nicht so ein Datenplay hat, aber trotzdem ein spannendes Produkt, was würdest du denen raten? Wie können die vielleicht auch spannenden Content bauen oder narrativ entwickeln, um eben auf diesen Branchenkonferenzen auch einen Speaker-Slot vielleicht zu bekommen und die Marke zu präsentieren?
Genau, ich finde, es gibt eigentlich nicht eine Marke, die nicht Content um sich herum aufbauen kann. Mhm.
Glaube ich auch.
Nehmen wir die Architektursoftware, würde man sagen, hochspezialisiert. Also fängst du an, alles rund um das Thema Architektur, neue Gebäude und dergleichen aufzubauen. Und ja, das ist nicht deine Kernspezialisierung, aber ich denke schon mit 1-2 Leuten, die du darauf ansetzt, solche zu produzieren, kannst du sozusagen die Assoziation darum erschaffen. Denn die Kunst ist natürlich nicht, das ist meine Software und ich stelle sie euch vor, sondern die Kunst ist, ich spreche zu einem anderen Thema und dann ist die Assoziation, aha, und dafür steht die Marke.
Und das ist sicherlich ein langfristiges Play, ne? Also die Speaking-Engagements oder Auftritte sind wahrscheinlich das Resultat eines langfristigen Aufbaus. Das heißt, ihr stellt da intern vermutlich, finde ich, auch Ressourcen und Teams ab, die sich wirklich darum langfristig kümmern. Also wie kann ich mir eure Content-Produktion, euer Team, was sich sozusagen umfassend um diese Themen kümmern, vorstellen? Wie groß ist das?
Ja, also so, also unser neues Team, wir sind jetzt zwischen 50 und 60 Leute in Summe.
Ja.
Deswegen ist es so, dass ganz viele Sachen ich auch selber mache. Mhm. Übrigens, Seitenbemerkung, ich glaube fest, bis 100 oder 150 Leute sollte Recruiting immer durch den CEO stattfinden und durch niemand sonst. Und dann sind die anderen natürlich alle involviert.
Ja. Aber du solltest zumindest involviert sein im Prozess, ja, bei jedem, der eingestellt wird, teile ich total.
Zurück. Ich glaube, wenn du eine Person hast, die sozusagen für die Kanäle, Social Media et al. Zuständig ist und einen in der Content-Produktion, selbst bei kleineren Firmen reicht das vollständig aus.
Okay.
Sondern es muss, glaube ich, du kannst es halt nur nicht völlig wegdelegieren. Du musst eigentlich von dir selber kommen. Du musst morgens, mittags, abends über solche Themen nachdenken.
Jetzt eine Frage meinerseits bezüglich Google und versus LLMs. Also wir haben ja schon in der alten Welt noch Nutzer-Journeys, die sicherlich mit Keywords in Google starten, richtig? Und wir haben sicherlich in der neuen Welt sehr immer mehr User-Journeys, die in den LLMs starten.
Ja.
Wie denkt ihr drüber nach? Setzt ihr alles auf eine Karte? Fahrt ihr das aktuell dual? Wie denkst du über die aktuelle Entwicklung nach? Und wie schnell werden diese auch passieren? Oder wie schnell wird sich sozusagen dieses Ökosystem verändern?
Okay. Also die... Manchmal ist es hilfreich, glaube ich, als Gründer einfache Bilder oder einfache Klischees zu benutzen. Mhm. Denn die Welt ist zu kompliziert für uns und das kann man gar nicht verdauen. Eins heißt für mich auf Sicht fahren.
Mhm.
Und ich weiß, das ist jetzt tausendmal benutzt auf der Unterricht, aber es heißt es, keine Ahnung, wie sich das ausspielt. Und ich weiß, ganz viele Leute wissen das und sagen das auch immer. Ach, also Seitenkommentar. Es gibt eine sehr spannende Studie, die gerade ist, wie relevant sind momentan die LLMs und sind die für E-Commerce-Unternehmen? Und sind die Leads, die eigentlich aus sozusagen ChatGPT kommen, viel hochwertiger als die? Und die Untersuchung, die bisher war, nein.
Mhm.
Total überraschend, ich komme gleich zu unseren eigenen Leads.
Ja.
Sondern die finden ganz früh im Funnel statt, so in der Anfangsrecherche. Aber danach traut der Nutzer immer noch nicht den Antworten und wechselt rüber. Mhm. Das ist total kontraintuitiv zu dem, was wir denken. Denn nochmal, der allgemeine Gedanke ist ja, kriegst weniger Leads, sind aber viel hochwertiger.
Ja.
Was will ich damit sagen? Obwohl ja alle schon gesagt haben, oh, Agentic Commerce kommt und es verändert alles. Und die Leute, ach, man weiß es doch nicht, denke ich mir. Deswegen zurück auf Sicht fahren. Ich würde immer sozusagen bei dem Neuen mitmachen und bei dem Alten weiterhin. Weil ich nochmal, auch Google wird ja ständig umstellen, weil sie ja sozusagen sowohl ihr Geschäftsmodell nicht gefährden wollen, als auch umgekehrt den Wettbewerb sozusagen aufnehmen. Und deswegen glaube ich, passiert beides. Und dass alles jetzt AI-Mode ist und gar keine Leads, ach, da bin ich mir zutiefst unsicher. Heißt zurück, wir machen ganz, ganz klassisch sozusagen, setzen auf die normalen Leads unten drin,
mhm,
als auch auf ChatGPT und dergleichen. Das bei uns ist es anders. Du merkst, im Gegensatz zu unseren E-Commerce-Unternehmen finden relativ weit im Funnel statt. Ist ja auch klar, weil die Datenrecherche ist schon sehr eng sozusagen mit Chat. Das heißt, die Leute haben was gefunden, suchen, kommen dann auf unseren Link, klicken drauf. Das sind weniger, aber für uns ist die zweitwichtigste oder drittwichtigste Quelle jetzt schon von all unseren Leads ChatGPT.
Spannend, okay.
Und was interessant ist, während ja früher war so, oh, da ist irgendwas gekommen und gegangen, aber eigentlich war die Antwort, Google ist sowieso alles. Und alle anderen Dinge, die da waren, sind verschwunden. Merkst du jetzt das erste Mal, dass relevante Leads wirklich außerhalb von Google entstehen können? Also das ist so und die sind sehr hochwertig und gut abzuarbeiten.
Also klar,
aber zweigleisig fahren, wir machen so und wir gucken uns einfach genau an, sowohl wie füttern wir die LLMs und wo landen wir dort und wie erfolgreich ist es, als auch die klassische Suche.
Jetzt sind wir in dem Gespräch schon gut fortgeschritten. Wir wollten eigentlich noch viel über Internationalisierung sprechen. Ist einfach zu spannend bis dato, aber ich möchte es zumindest mal anschneiden. Ihr seid ja gerade in der Internationalisierung. Du hast auch gesagt, es gibt super spannende Märkte in Asien, die ein bisschen anders funktionieren. Vielleicht können wir mal kurz die Brücke herstellen. Inwieweit hilft euch denn eure jetzt schon starke und immer stärker werdende Marke, wahrscheinlich erstmal natürlich in eurem Heimatmarkt oder in den Kernmärkten, auch in der Internationalisierung? Wie nutzt ihr die Marke für den Internationalisierungsprozess?
Also, vielleicht vorweg, Statista war ungeheuer. international und hat, ich glaube, zum Schluss 85% außerhalb von Deutschland gemacht. ECDB ist überraschend international. Bei uns ist es so 30% Deutschland, 70% außerhalb.
Ah ja, okay. Weil, wahrscheinlich auch, weil viele Retailer multinational auch operieren, oder? Ja,
und natürlich, weil auch die Daten geguckt werden. Jetzt muss er tragen 2 Minuten, warum Internationalisierung?
Gerne.
Ist meine Anschauung, und ich bin natürlich stark datengeprägt und ich weiß, dass es schwierig ist in anderen Geschäften. Es gibt 2 Gründe, warum ich sozusagen sage, von Anfang an damit planen und nicht erst Deutschland. Grund Nummer 1 ist, naja, weil früher konnten wir noch so einen kleinen Regionalmarkt verteidigen. Ich glaube, das ist völlig vorbei. Und mit den LLMs sozusagen die Sprachbarriere verschwunden.
Ja.
Also, du kannst nicht mehr verteidigen. Ergo musst du dich sowieso dem Wettbewerb stellen. Und das Zweite ist, es hat wirklich was Charmantes, wenn du auch auf außerhalb Deutschland unterwegs bist. Denn das mag jetzt pessimistisch klingen, aber ich würde mal sagen, das Wachstum in Deutschland in den nächsten 10 Jahren wird oszillieren zwischen 0,9% und 1,1%. Sprich, großes Wachstum wirklich die nächsten 10 Jahre ist nicht zu erwarten in diesem Land, in diesem wunderschönen Land. Heißt, du willst außerhalb sein, um sozusagen an Wachstumspotenzialen zu partizipieren.
Das ist ja eine spannende These. Da muss ich jetzt einfach aus privatem Interesse mal ein bisschen hineinfragen, warum hast du da so einen etwas konservativen oder pessimistischen Ausblick? Ich glaube, auf so eine 2-3-Jahres-Perspektive mit den aktuellen Daten und Initiativen, die wir haben, könnte ich das unter zumindest mitgehen. Das ist sicherlich eine Diskussion für einen Stammtisch am Abend. Aber also, wie kommst du kurz zu dieser Einschätzung und siehst, ich interpretiere das jetzt subjektiv etwas pessimistisch in den deutschen Markt für die nächsten 10 Jahre.
Ich würde sagen, etwas realistisch.
Ja.
Glaube ich daran, dass wir in Deutschland eine Koalition sehe, die in den nächsten 5, 6, 7 Jahren massive Deregulierung, Liberalisierung und dergleichen. Nein.
Ja.
Also das ist Selbstmord für die SPD, die CDU wird nicht stark genug sein. Deswegen ist es einfach gar nicht denkbar.
Und du siehst es als zwingende Voraussetzung als Unternehmer, dass das passiert, um überhaupt wieder Wachstumsimpulse zu setzen und zu sehen. Ne?
Wenn wir dann noch eine wahnsinnig junge Bevölkerung hätten, die einfach so explodiert vor jungen Menschen, die reinkommen. Wenn wir sagen, wir haben eine Bevölkerung, die richtig gerne ganz viele Ausländer aufnimmt, noch mal wachsen, dann ich sag, boah, da gibt's Hoffnung. Mir scheint, dass es in den nächsten Jahren weder das eine noch das andere sinnvoll ist. Ist ja auch nett. Nochmal, wir sind einfach... Das haben wir, also ich sehe das nicht als kritisch, sondern wir persönlich wollen das alle. Wir wollen auch keine massiven Veränderungen, sieht man ja in jeglichen Befragungen. Im Kern ist das sozusagen so ein 1% plus minus, was jetzt halt kommt.
Eine realistische Konsequenz, ja,
genau.
wie du sagst. Aber vielleicht noch einmal kurz.
Deswegen aber zurück, nicht schlimm, nur Geschäftsmodelle müssen sozusagen außerhalb von Deutschland stattfinden, um irgendwie am Wachstum zu partizipieren. Das heißt, USA oder Asien. Und meiner Ansicht nach sollte der erste Markt immer sein, danach nicht Österreich, Schweiz, sondern nach Deutschland immer und versuchen USA. So schwierig und fürchterlich das ist.
Das heißt, eure Priorität liegt aktuell auch auf den USA.
Ja. Für dich.
Spiegelt ihr sozusagen den Go-to-Market da 1:1? Also baut ihr jetzt sozusagen da auch Marketing-Content-Team auf, was sich genau mit den gleichen Hebeln beschäftigt, um da die Marke auch aufzubauen? Oder habt ihr...
Das kannst du wirklich alles zentral aus Hamburg raus machen. Und was schön ist, früher, wenn du mal sozusagen internationalisieren wolltest, dann musstest du ein Büro anmieten, dann musstest du eine Limited oder eine, wie auch immer. Das ist ja alles viel einfacher geworden. Also Internationalisierung, du kannst so viel outsourcen an verschiedene Plattformen, dass es meiner Ansicht nach viel kontrollierbarer und viel leichter möglich ist.
Vielleicht abschließende Frage. Warum würdest du sagen, lassen viele Gründerinnen und Gründer das Thema Marke im Softwarebereich so lange außen vor?
Ich glaube, die Mehrzahl der Gründer, die ich kennengelernt habe, ist erstmal produktgetrieben.
Ja.
Dann würde ich sagen, die nächsten sind von der Tendenz her schon Sales getrieben, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Mhm. Dass jemand sagt, und jetzt kümmere ich mich nochmal um Marke, weil Leute häufig assoziieren Markenwerte und dann macht man irgendwie so schnicki-schnacki. Und das ist es ja nicht. Sondern ich glaube, es ist viel mehr, wie schaffe ich es, dass Menschen meine Marke sehen und dann Trust aufbauen. Und ich glaube schon, dass die Leute verstehen innerhalb des Funnels, wie entscheidend es ist, Trust zu haben.
Unterschreibe ich. Und ich glaube, wenn man so konzeptionell darüber nachdenkt, wie du es gesagt hast, dass man eigentlich den Sales Funnel hat und darunter liegend Marke als Katalysator, der die Conversion Rates im Funnel in 1 und 4, aber vielleicht auch dazwischen, weil du Vertrauen mehr hast, positiv beeinflusst. Also wenn man so konzeptionell drüber nachdenkt, dann nimmt man, glaube ich, auch so ein bisschen Angst und weg vom Schreckgespenst-Marke, wie du sagst, wir bauen da irgendwas virtuell Riesengroßes auf, sondern überlegt sich vielleicht viel mehr, okay, wie kann ich wirklich meine Marke nutzen, um Vertrieb zu unterstützen, um Conversion zu haben. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Denkweise und wahrscheinlich braucht man vielleicht auch anderes Talent als den klassischen Brand Director von einer großen Agentur. Ja, aber ich glaube, wir sehen auch viele, viele gute Benchmarks und Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Ich glaube, Paloa ist auch so ein Case, wo die Julia Görlitz dann sehr gute Arbeit aus meiner Sicht macht. Liebe Grüße. Daher, also spannende Einsichten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, finde ich, für deine Zeit und diese super, super hilfreichen Tipps und Einsichten in eure Journey und wie ihr über Marke nachdenkt. Das ist extrem inspirierend.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Gleich lasse ich dich gehen, richtig, aber eine Antwort brauche ich von dir noch. Ich brauche noch einen kulinarischen Hochgenuss in Hamburg, mein Lieber. Wir haben ja eine Karte bei Artist, wo wir alle Empfehlungen eintragen, damit unsere Artisten nie wieder schlecht essen müssen. Wo müssen die denn in Hamburg unbedingt mal hingehen?
Also, ich finde ganz spannend etwas, das heißt die Brücke.
Mhm, die Brücke.
Was ist das? Das ist, wenn ihr in Hamburg gibt es etwas, das ist Isestraße, Hochbahn fährt dort entlang und dort gibt es, ich nenne es mal so eine Art, ohne Naht, ein Bistro.
Aha.
Sehr, sehr nett, sehr schön. 10, 15 Tische.
Klein, gemütlich.
In jeglicher Hinsicht zu empfehlen.
Also, wer Friedrich mal treffen will, die Brücke, wir nehmen es in die Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich und lasse dich jetzt final. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende an der Stelle, Friedrich.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's in dieser Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an uns oder an Friedrich habt, dann schreibt mir gern julius@artist.net. Und ansonsten wünsche ich euch persönlich eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit, einen erfolgreichen Jahresendsport und wir hören uns hier wieder an gewohnter Stelle nächste Woche Dienstag. Bis dahin,